Wir freuen uns übrigens sehr, dass ihr alle da seid. Wir sind, ihr könnt euch vorstellen, extrem aufgeregt. Das ist eigentlich jetzt Ninas Part, den ich jetzt sage, aber normalerweise sitze ich ja, wie ihr wisst, in meinem Schuhschrank, beziehungsweise ist ja so ein, ja, es hängen auch die ganzen Jacken mit drin und Nina sitzt in ihrer Küche. Und ich kann mich auch gar nicht daran erinnern, wann wir das letzte Mal zu zweit live zusammen einen Podcast aufgenommen haben, wenn ich ganz ehrlich bin.
Das war ganz am Anfang. Da hatten wir wirklich überhaupt gar keine Ahnung von irgendwas. Wir haben einfach in ein Mikro gesprochen, ja, saßen nebeneinander, im Hintergrund mein Kühlschrank, der die ganze Zeit einfach nur so gesurrt hat. Mhm. Und wir jedes Mal gedacht haben, okay, man hört das alles, ist total egal. Und wir konnten nicht schneiden, wir konnten nichts machen. Wir haben es einfach dann hochgeladen. Es war, die Tonqualität war katastrophal. Und jetzt sitzen wir hier, ja, und Ich bin todesaufgeregt. Ich war, glaube ich, 8-mal Pipi machen schon. Ich kann auch nicht garantieren, dass ich nicht gleich nochmal ein 9. Mal muss. Aber das kriegen wir alles hin, ja, würde ich sagen. Wir freuen uns sehr, dass ihr alle da seid. Also es ist ganz schön. Vielen Dank.
Ja, Nina, dann würde ich sagen, walte deines Amtes und drück mal auf den großen blauen Knopf.
Wir haben das eben geprobt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt auch nochmal.
Dark Secrets. Von seinen bescheidenen Anfängen in Harlem bis zu seinem Aufstieg zum Magnaten der Musikindustrie, Sean Combs alias P. Diddy, hat sich einen Namen gemacht als einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in der Welt des Showbusiness. Für die einen ist er eine absolute Musiklegende, Entdecker und Förderer. Und für die anderen ist er das Äquivalent zu Weinstein, ein echter Gangster und steht auch, munkelt man, mit dem Mord an Tupac in Zusammenhang. Also ihr seht, diese Geschichte und diese Folge heute wird vielschichtig. Auf der einen Seite ist P. Diddy ein echter Street-Gangster mit guten Verbindungen ins kriminelle Milieu. Und auf der anderen Seite ist er wirklich, das werden wir noch später sehen, ein echter Gentleman, der bei Bedarf auch mit dem Who is Who der High Society dinieren kann. Und eine ganz berühmte Musikmanagerin hat mal gesagt, so einen eleganten Weltenwechsel wie P. Diddy beherrschen wirklich nicht viele. Aber wir reden ja heute, also bei Dark Secret sprechen wir über die dunklen Geheimnisse der Stars. Und ganz aktuell wird gegen P. Diddy ermittelt wegen Menschenhandel. Und damit herzlich willkommen zurück zu Dark Secrets, eurem Lieblings-Promi-Crime-Podcast. mit mir Friederike Goldkamp.
Und mit mir Nina Lenzen. Und der eine oder andere von euch oder die eine oder andere von euch wird es sicherlich wissen, wir haben schon mal über P. Diddy gesprochen, das war in Folge 98. Aber wir haben uns gedacht in der Vorbereitung jetzt auch für diesen Abend, dass einfach weil es natürlich neue Entwicklungen gibt in diesem Fall und aber auch weil es ein Paradebeispiel ist für eben diese, die Welt der Schönen und Reichen. Es geht hier in diesem Fall um strukturelles Fehlverhalten. Es ist die Rede von Missbrauch, von Vergewaltigung, von Sex und Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und das sind natürlich alles, das ist eine harte Kost.
Ja.
Und das ist leider, muss man ja fast sagen, schon oft Thema unserer Folgen, einfach weil es so häufig passiert. Und deswegen haben wir uns diesen Fall rausgesucht. Aber ich würde sagen, wir fangen von vorne an. Fredi.
Genau, wie ihr wisst, widme ich mich häufig der Vergangenheit. Und bei Sean John Combs finde ich übrigens einen absolut Scheißname zum Aussprechen, deswegen bleiben wir bei P. Diddy, ja? Hatte einen extrem schweren Start ins Leben. Er wurde am 4. November, entschuldige bitte, 1969 in Harlem geboren, New York City. Und einfach mal, wir haben ein paar Bilder rausgesucht, damit man mal so ein Gefühl dafür bekommt, in was für eine Welt er eigentlich geboren wurde. Und die 70er und 80er Jahre waren wahrscheinlich die schlimmsten Jahre, die Harlem jemals hatte. Harlem war geprägt von Arbeitslosigkeit, Drogenkriminalität und Schießereien. Und das dominierte natürlich das Leben der Menschen. Und die lebten auch ganz häufig in total verwahrlosten Sozialwohnungen und die sogenannten Projects, so hießen diese Wohnungen. Und genau in so einem Umfeld ist natürlich P. Diddy dann als Kind aufgewachsen. Und das prägt, wie wir alle wissen, einen natürlich sehr. Schön, dass du auch da
Hallo.
Bist.
Hallo.
Komm rein. Dieses Umfeld prägt einen natürlich sehr in der Kindheit und so war es auch, dass sein Vater ein Drogendealer war. Und als P. Diddy 15 Jahre alt war, wurde sein Vater bei einer Schießerei erschossen. Und nach der Ermordung von seinem Vater war natürlich die Mutter alleinerziehend und hat irgendwie geschaut, wie die beiden aus der Armut rauskommen. Und sie war Model und Lehrerin und hat versucht, so viel wie möglich zu machen, aber das Geld war stets knapp. Und so hat P. Diddy naja, versucht, aus der Armut rauszukommen und hat Wirtschaftswissenschaften studiert. Da war ich auch sehr überrascht. Hat dann beim Studium aber gemerkt, dass seine Leidenschaft für Musik viel, viel, viel größer ist. Also er bricht sein Studium ab und wird bei der Plattenfirma Uptown Records Produktionsassistent. Und nachdem er dann gelernt hat, worauf es im Musikbusiness ankommt, gründet er sein eigenes Label Bad Boy Records. Ne? Wahrscheinlich sagt der Name auch sehr, sehr viel aus, wie er sich sieht und seine Jungs. Und er beweist aber auch wirklich ein sehr, sehr gutes Gespür für die Musik und für Talente und verhilft unter anderem auch Notorious B.I.G. und Lil' Kim zum Durchbruch. Und bei mir hat es bei Notorious B.I.G. geklingelt und ich bin mir auch ganz, ganz sicher, dass es bei dem einen oder anderen von euch jetzt klingelt. Und zwar geht es in dieser Folge auch um den West Coast, East Coast. Leider ein bisschen abgeschnitten, da war mal Biggie zu sehen. Das ist ja wie und Technik, ne? Ihr wisst es. Es geht um diesen Konflikt. Und der East Coast-West Coast-Konflikt war einer der bekanntesten, folgenreichsten Rivalitäten in der Geschichte des Hip-Hops. Er war 1990, ging es eigentlich los. Und da gab es halt die East Coast, die repräsentiert wurde durch Notorious B.I.G., also Biggie rechts, und durch Tupac. Und die beiden waren einfach, ja, verfeindet. Das waren zwei Rap-Szenen, die dann sich gegenseitig gedisst haben, sag ich mal, in irgendwelchen Songs, also sich runtergemacht haben und gegenseitig beleidigt haben. Und da gab es Streitereien. Wir werden noch eine eigene Folge dazu machen, weil es sehr, sehr, sehr komplex ist und ich will und wir können heute nicht auf alles eingehen. Aber der Streit zwischen der West Coast und der East Coast eskalierte 1994. Es kam zu einer Schießerei und zwar in der Lobby von Bad Boy Records. Also wir erinnern uns, in der Lobby von dem Label von P. Diddy kam es zur Schießerei. Und während dieser Schießerei wurde Tupac 5-mal getroffen. Und natürlich haben irgendwie direkt alle im nächsten Moment gedacht, Notorious B.I.G. steckt hinter diesem, ja, Anschlag oder hinter dieser Schießerei, genauso wie P. Diddy, und war dementsprechend wütend und hat dann Songs produziert wie Hit 'Em Up. Das ist ein sogenannter Diss-Track, weil er dann auch da Notorious B.I.G. direkt beleidigt hat, was er natürlich auch nicht auf sich sitzen lassen konnte. Und so eskalierte dieser Streit einfach immer und immer mehr. Jetzt wirklich kurz zusammengefasst. Was hier natürlich mal wieder spannend ist, und darüber sprechen wir auch total oft, ist die Rolle der Medien bei solchen Fällen. Ich meine, die Medien haben da auch wieder eine entscheidende Rolle gespielt, weil sie Gerüchte, Skandale, Provokationen natürlich gestreut haben, Schlagzeilen gemacht haben und das Ganze eingeheizt haben. Und dann kam es natürlich zum tragischen Höhepunkt 1996, als Tupac am 7. September in Las Vegas ermordet wurde. Und dieses Bild, was ihr hier seht, ist das letzte Bild, was von Tupac gemacht worden ist, lebend. Und das nächste Bild, was ich euch zeige, ist dann das Auto, in dem er erschossen wurde. Und auch da waren dann natürlich Notorious B.I.G. und sein Label-Boss, also der Chef von Biggie, P. Diddy, sofort die Hauptverdächtigen von diesem Drive-by-Shooting. Kurzer Disclaimer, es wurde jemand anderes für diesen Mord ins Gefängnis gesteckt, aber dazu werden wir dann, ich tease jetzt schon mal auf eine neue Folge, werden wir dann nochmal genauer darauf eingehen. Und nur ein halbes Jahr später, also am März 1997, wurde Notorious B.I.G., seht ihr hier in dem Bild, selbst erschossen. Er wurde selber Opfer von so einem Drive-by-Shooting, also ein Drive-by-Shooting bedeutet, ne, einer fährt vor mit dem Auto und schießt aus dem fahrenden Auto. Notorious B.I.G. wird getroffen und stirbt dann später im Krankenhaus. Und P. Diddy widmete ihm den Song I'll Be Missing You. Und dieser Song wurde über 10 Millionen Mal verkauft und mit Grammys ausgezeichnet. Und was mir gar nicht so bewusst war, ist, dass dieser Song der Durchbruch von P. Diddy war. Weil P. Diddy natürlich vorher gar nicht so sehr am Mikro stand. Und hier auf diesem Foto, weil ich es gerade sehe, vielleicht seht ihr es, hinter mir, ich glaube, dass das ein sehr junger Snoop Dogg ist, den man da sieht.
Oder?
Ja.
Ist es?
Ist es,
ja?
Ne?
Ja.
Also das ist mal wieder so spannend, das merken wir auch immer wieder in unseren Fällen und in unserem Podcast, wie verwoben das alles ist. Und alle hängen irgendwie miteinander zusammen und die kennen sich alle schon seit Jahren. Und so ist es halt geworden, dass P. Diddy aus, sag ich mal, ja, aus Harlem, einer Drogenvergangenheit mit seinem Vater, also aus wirklich schwierigen Verhältnissen, zu einem der mächtigsten Männer der Musikindustrie wurde. Er baute ein Imperium auf und genau dieses Imperium könnte jetzt zusammenbrechen. Beziehungsweise, ich würde mal sagen, es bricht gerade.
Ja, ne? Es bricht zusammen.
Ja. Ja. Und so kommen wir langsam zum Eingemachten von unserer Folge. Weil P. Diddy wird vorgeworfen, er soll mehrere Frauen sexuell missbraucht und vergewaltigt haben. Bei den Vorwürfen, die er natürlich vehement bestreitet, geht es wirklich, wie Dina auch schon vorhin sagte, um strukturelles Fehlverhalten sowie um Sex-Trafficking. Und Sex-Trafficking bedeutet, ja, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und ich habe mir viele Gedanken über dieses Wort Sex-Trafficking gemacht. Was heißt das denn? Sind die dann irgendwie, werden die dann verkauft, ne? Nee, es reicht schon, also angenommen, P. Diddy hier auf einer Party mit einer jungen Frau zu sehen, trifft einen Rapper-Kollegen und sagt dazu, jetzt so gleich, so nach der Party, Aftershow-Party, ich habe da so ein Zimmer, da wartet jemand auf dich. Ne, dann kannst du mal hochgehen, wenn du mal Lust hast. Irgendwie hast du Lust auf eine Brünette, Blondine, wie auch immer, ich habe alles da. Geh einfach hoch und hab deinen Spaß so ungefähr. Also das ist schon unter Sex-Trafficking zu verstehen. Und in diesem Teil jetzt, worauf ich jetzt eingehen werde, ich werde jetzt über drei Opfer sprechen und ich werde auch beschreiben, was ihnen passiert. Und das ist, ja, ist natürlich immer wieder auch sehr erschreckend. Und sein erstes Opfer ist Cassie, die Sängerin. Die beiden waren ein Paar. Ich mach mal so. Die lernten sich kennen, da war sie 19 und er 37. Gut, sie war volljährig, aber der Altersunterschied ist auf jeden Fall schon da. Sie wollte oder war zu dem Zeitpunkt, wollte sie eine Musikkarriere anstreben als Musikerin, also war noch ganz in den Anfängen und er war halt schon der dicke Labelboss. Also ihr merkt, schon zu diesem Zeitpunkt ist das Machtverhältnis mehr als unausgeglichen. Und sie hat jetzt ihn angeklagt. Und es gibt eine Klageschrift, die geht über 35 Seiten und sie wirft ihm vor, dass sie mehr als ein Jahrzehnt lang gewalttätigen Verhalten und dem gestörten Forderungen von P. Diddy ausgesetzt war. Er soll sie unter anderem zu Sex mit anderen Männern gezwungen haben. Er soll sie dabei gefilmt haben gegen ihren Willen, um sich selbst dabei zu befriedigen. Und außerdem, was noch hinzukommt, ist, dass er sie immer wieder geschlagen und getreten haben soll, also auch gewalttätig wurde. 2018, als sie sich dann von ihm trennen wollte, kam es dann zu einer, leider, sehr schlimm, zu einer Vergewaltigung. Und sie sagte, dass sie immer wahnsinnig viel Angst vor ihm hatte. Und sie aber so lange bei ihm geblieben ist, natürlich, weil er sie irgendwie eingelurrt hat mit diesen ganzen Karriereambitionen, von denen sie gehofft hatte, irgendwann mal ganz groß rauszukommen. Und sie ist ja auch ganz groß rausgekommen, muss man auch dazu sagen. Und diese Beziehung war wirklich auch geprägt von Drogen, Misshandlungen und halt eben Androhung von Gewalt. Und sie hatte, sagt sie, ganz, ganz lange Angst vor ihm.
Ja, zu Recht.
Ne? Ja. Und jetzt gibt es ein Beispiel, und das ist wirklich zu Recht. Also da musste ich schon fast schmunzeln, weil, obwohl das natürlich total makaber ist. Also 2012 hat P. Diddy erfahren, dass Cassie, die Sängerin, sich mit Kid Cudi oder Cudi, mit Kid Cudi verabredet hat. Auch einem Musiker. Und er war so sauer darüber, dass er gedroht hat, Kid Cudis Auto in die Luft zu jagen, wenn sie sich weiter treffen sollten. Und Fun Fact, sein Auto ist tatsächlich, also das von Kid Cudi, ist tatsächlich explodiert vor seinem Haus, in seinem Hof. Also von daher kann ich sehr gut nachvollziehen, dass Cassie wirklich Angst vor P. Diddy hatte. Ich finde, das ist so ein sehr gangsterhaftes Verhalten schon wieder von ihm. Und naja, wenn du halt wirklich jemanden androhst, hör mal zu, ich jag dein Auto in die Luft und dann fliegt das Auto wirklich in die Luft. Und er hatte wahrscheinlich einfach nur Glück, dass er nicht drin saß. Da überlegt man sich vielleicht dreimal, ob man irgendwas gegen diesen Menschen aussagt. Und vor allem überlegt man sich natürlich auch, ob man gegen P. Diddy vorgeht, weil P. Diddy natürlich auch das Geld hat, sich die richtigen Anwälte zu holen. Und die Anwälte von P. Diddy, deswegen muss ich kurz über die sprechen, sind selber extrem berühmt. Also sein Anwalt heißt Benjamin Braffman Und das erste Mal verteidigt er P. Diddy schon 1999 bei einer Schießerei in einem Nachtclub. Also schon damals war P. Diddy in irgendwelchen Sachen verwickelt. Und P. Diddy wurde damals wegen illegalem Waffenbesitz und Bestechung, das wurde ihm vorgeworfen. Und zahlreiche Zeugen unterstützen das auch, weil sie waren ja auch im Club und haben das gesehen. Er wurde aber in allen Punkten freigesprochen. Seitdem wird der Anwalt Benjamin Braffman Uncle Benny genannt von P. Diddy. Liebevoll, wahrscheinlich muss man sagen. Und auch das finde ich schon wieder sehr, ist einfach super dubios, ne? Und dieser Uncle Benny war nicht nur der Anwalt von P. Diddy, nein, er war auch der Anwalt von Michael Jackson im Kindesmissbrauchsfall und vorübergehend auch der Anwalt von Harvey Weinstein. Also man könnte wahrscheinlich sagen, er ist ein Experte in diesem ganzen MeToo und Missbrauch. Das ist the man to go to, wenn man Scheiße am Dreck am Stecken hat. Dann geht man zu Uncle Benny. Und P. Diddy hat den schon seit 1999 an seiner Seite. Wahrscheinlich hat er ihn sogar schon, also jetzt kommt er mit Bild spekulieren, weiterempfohlen.
Ja, wahrscheinlich.
Wenn dann irgendwie ein Weinstein sagt, hör mal, an wen soll ich mich dann wenden? Dann sagt er, hier, geh mal zu Benjamin Braffman.
Weißt du, was ich krass finde, Vreni? Muss ich einmal kurz einhaken. Wir haben jetzt schon, du hast jetzt schon drei Fälle genannt oder drei Vorfälle, ja, wo er wieder irgendwie rausgeschlängelt hat, wo aber irgendwie offensichtlich war, dass er dran beteiligt war. Mhm. Und das finde ich, ist ja auch dann immer irgendwie so ein Phänomen von diesen mächtigen Menschen mit sehr viel Einfluss, dass die irgendwie sich immer wieder ihren Weg rausschlängeln und irgendwie dann doch davon kommen. Und so war es ja in seinem Fall jetzt offensichtlich oder offenbar ganz oft, wenn wir darüber sprechen jetzt. Und dass er jetzt halt eben, das irritiert mich gerade sehr.
Hallo! sucht euch noch ein Plätzchen.
dass es jetzt eben nicht mehr so ist, dass es jetzt eben dazu kommt, dass all das, was er mutmaßlich getan hat, eben vor Gericht verhandelt wird und dass er hoffentlich dann auch, wenn das alles so eintritt, seine gerechte Strafe dafür bekommt. Aber all das vorher in der Vergangenheit hat eben nicht so war.
Ja, also gilt halt natürlich auch abzuwarten, ne? Wie es rauskommt. Ich glaube halt, dass auch früher dieses ganze Thema MeToo war halt einfach kein Thema.
Ja, ja, klar.
Und dann steht so ein mächtiger Mann, der ist einfach der Medienmogul oder der Musikmogul und dann kommt da eine junge Sängerin und sagt, entschuldige bitte, der hat mich angefasst und ich wollte es in der Form nicht und dann wird er die Gelder haben und die Menschen kennen, diese Frau unter Druck zu setzen oder alle anderen auch unter Druck zu setzen, dass ihm nichts passiert. Und bei dieser Schießerei gibt es noch einen kleinen Fun-Fact. Und J.Lo ist auch in dieser Folge. Sie war nämlich dabei. J.Lo war damals die Freundin von P. Diddy und war diese Schießerei sogar mitbekommen und sagt heutzutage, dass es eine der schlimmsten Nächte in ihrem Leben war. Aber hat natürlich auch jahrelang geschwiegen, muss man sagen. Ne? Also sie hat auch nicht direkt, ich muss mal meine Zettel mal so wegschmeißen, auch nicht direkt was gesagt. Und so sieht man auch mal wieder, wie das alles irgendwie verflochten ist und dass die Welt dann doch sehr, sehr klein ist. Und die Welt in der Anwälte ist übrigens auch sehr, sehr klein, weil der Anwalt von Cassie, die hat sich natürlich dann auch einen Top-Anwalt geholt, Douglas Wigdor. Und er hat sich einen Namen gemacht in den Missbrauchsprozessen, aber als der Mensch, der Opfer anwälte. Also der hat sich immer, hat immer die Opfer vertreten, auch im Fall von Harvey Weinstein. Und da musste ich kurz drüber nachdenken und habe mir kurz überlegt, dass jetzt ob und wie Douglas und Uncle Benny sich kennen. Wertschätzen die sich? Also ist das so, ach du schon wieder, ne? Jetzt wieder den nächsten Fall. Freund, also ich meine, die werden ja Millionen mit diesen Fällen verdienen.
Ja.
Ist das eine gegenseitige Wertschätzung, die beiden haben? Hassen die sich? Also das frage ich mich wirklich, wenn man sich immer und immer wieder beruflich begegnet. Ich finde das schon sehr skurril. Sehr skurrile Situation.
Aber so ist das generell, glaube ich, wenn du vor Gericht gehst, dann irgendwann kennst du dich. Vor allem, wenn du in einem Rechtsgebiet irgendwie tätig bist und dann da stehst. Und wenn das eben so zwei Koryphäen sind, ja eigentlich schon fast, dann machen die sich wahrscheinlich so einen kleinen Wettbewerb daraus. Wer gewinnt und wer nicht.
Ja, wahrscheinlich. Oder Douglas ist so frustriert, dass die Menschen immer damit wegkommen oder davonkommen. Dass er halt sehr ehrgeizig ist und jetzt hofft sich, dass das Blatt sich irgendwann wendet. Ne? Und bei Cassie und P. Diddy war es am Ende des Tages so, dass die beiden sich auf einen Vergleich einigen konnten. Und es wurde natürlich auch in den Medien sehr zerrissen, ne? Dass Cassie sozusagen nicht standgehalten hat und gesagt hat, nee, ich will das bis zum Ende ausfechten, ich will, dass P. Diddy schuldig gesprochen wird, sondern dass sie auf den Deal eingegangen ist. Und verurteilt mich bitte nicht, aber ich kann es verstehen.
Ich auch.
Ich kann verstehen, dass Cassie gesagt hat, hörst du, weißt du was, ich mache da ein Payday draus. Ich möchte nicht, ich kann nachvollziehen, dass sie sagt, ich möchte nicht, dass mein ganzes Privatleben, mein Trauma in der Öffentlichkeit breitgetreten wird, weil so ist es ja dann leider, wenn sie dann vor Gericht gezerrt werden, dann müssen sie ja alles immer und immer wieder erzählen. Da wird er nochmal gefragt, und wie nochmal genau, von vorne, von hinten, hat er dich geschlagen, hast du Nein gesagt, hast du Ja gesagt? Und dass dann da Leute sagen, das möchte ich nicht, und dann wahrscheinlich Millionensummen entgegennehmen, kann ich irgendwo nachvollziehen. Bin aber immer wieder sehr, ja, nicht stolz, aber doch schon stolz und bewundernswert, finde ich das immer, wenn Opfer das eben nicht tun. Und das zweite Opfer, von dem ich euch heute erzählen möchte, von P. Diddy, ist Joey Dickerson Neal. Links im Bild zu sehen. Wir sind jetzt wieder im Jahr 1991 und sie hat P. Diddy kennengelernt, da war sie Studentin. Sie hat als Tänzerin in seinen Musikclubs mitgemacht. Und eines Abends sind die beiden essen gegangen, ja, was man so unter Kollegen vielleicht auch mal macht. Und sie ist vom Tisch aufgestanden, weil sie auf Toilette gehen musste und hat halt ihren Drink stehen gelassen. Hat sich wahrscheinlich nichts dabei gedacht, weil sie dachte, ja, wir kennen uns ja, wir haben in mehreren Filmen zusammen mitarbeitet oder zusammengearbeitet und hat halt, wie gesagt, ihren Drink stehen gelassen. War dann ziemlich betüttelt nach dem Essen und dann später ist sie zu ihm ins Auto gestiegen, hat dann noch einen Joint von ihm gezogen und sagt dann später vor Gericht, dass das der Moment war, wo ihre Erinnerungen unvollständig werden. Und dass sie halt nur noch weiß, dass P. Diddy eigentlich mit ihr in sein Musikstudio fahren wollte, sie aber so betäubt war, dass sie nicht mehr aus dem Auto rauskam. Also ich weiß nicht, vielleicht kennt man das ja, wenn man so betrunken ist und dann auch nochmal irgendwie gekifft hat von früher, dass man, ja.
Ja. Wie kommst du da wieder raus?
Ja, dass man vielleicht nicht mehr ganz geradeaus gehen kann, sagen wir es mal so. Es ist natürlich furchtbar, dass wenn es einem so geht, man nicht in einem vertrauten Umfeld ist, wo Leute auf einen aufpassen, sondern dass man dann mit jemandem zusammen ist, wo man eigentlich denkt, man könnte ihm vertrauen, aber er genau diese Situation ausnutzt. Und in der Klageschrift steht, ich zitiere, weil sie betäubt worden war, fehlte ihr die physische Fähigkeit oder geistige Kapazität, sich gegen den Rapper zu wehren. Und in der Klage wird dann behauptet, dass P. Diddy sie sexuell belästigt hat und das auch noch alles gefilmt habe. Und das hat sie nur erfahren mit dem Film, weil ein männlicher Kollege ein paar Tage später auf sie zukam und sie auf dieses Video angesprochen hat. Und sie nur gefragt hat, total schockiert, so, ja, aber wer hat das denn alles gesehen, dieses Video? Und er hat gesagt, alle. Also P. Diddy hat einfach das Video, wie er eine Frau missbraucht, sexuell missbraucht, rumgezeigt. Und das war natürlich für diese junge Frau, die damals noch Studentin war, der absolute Horror. Sie fiel daraufhin jahrelang in eine tiefe Depression und muss halt noch wirklich, versucht halt bis heute, dieses Trauma zu bewältigen. Und das ist auch ein Grund, warum sie an die Öffentlichkeit geht. Und ich finde, das ist echt krass. Weil das ist ja, du machst dich ja, allein die Tatsache, dass jemand dich filmt in so einer Situation, das rumzeigt in so einer Situation, und dass du dann noch den Mut findest, auch noch vor der ganzen Welt das zu erzählen, finde ich total krass. Und Joey Dickerson Neal steht halt dazu und sie möchte halt, dass P. Diddy für das, was er getan hat, bestraft wird. Und das möchte auch dieses Mädchen. Ihr seht sie hier ihr seht sie nicht wirklich, weil sie geblurrt ist. Sie sitzt da auf dem Schoß von P. Diddy. Der Name von ihr ist auch nicht freigegeben, ist auch nicht bekannt. Und sie sagt, also sie hat auch Klage eingereicht gegen P. Diddy, aber nicht nur gegen ihn, sondern auch gegen zwei weitere Männer. Und dieser Vorfall ereignete sich im Jahr 2003. Sie war damals 17 Jahre alt und sie hat den Präsidenten von Bad Boy Entertainment in Detroit kennengelernt. Das war Harvey Pierre, so heißt er. Und ja, die haben sich unterhalten und er hat sie dann als heiß bezeichnet, ne, und hat irgendwie gesagt, so, ja, ich finde dich total hot und P. Diddy, der würde, ne, du würdest ihm auch gefallen, willst du ihn nicht mal kennenlernen? Und hat sie eingeladen im Privatjet und hat gesagt, komm, wir fahren mal P. Diddy kennenlernen. Und sie ist mitgegangen. Hat diese Einladung eingenommen und hat gesagt, alles klar, jetzt wahrscheinlich auch, ne, 17, dieses Abenteuer lasse ich mir nicht entgehen. Also ganz ehrlich, Nina, wenn du 17 Jahre alt gewesen wärst und jemand hätte gesagt, hast du heute Abend Bock, P. Diddy kennenzulernen, würdest du Nein sagen?
Nee, wahrscheinlich nicht, aber ich glaube, das ist dieses Problem, was wir ja so oft auch haben. Da hast du wieder dieses, man ist Fan von jemandem, ne? Und dann hast du dieses, da ist dieser Star, der dich irgendwie sehen will und du himmelst den an und dann hast du gar keine neutrale Sicht auf diese Situation, sondern du denkst direkt, oh mein Gott, der will mich irgendwie sehen und dann denkst du natürlich nicht an irgendwas Schlimmes, wie denn auch, wenn du diesen Menschen irgendwie vergötterst oder irgendwie Fan von dieser Person bist, dann denkst du ja nicht, der macht irgendwas Schlimmes mit mir.
Ja, und vor allem überleg mal, die Geschichte, die man auch erzählen kann, ne? Stell dir mal vor, du bist auf einer Party von P. Diddy gewesen, dann bist du halt natürlich mit 17 auch wirklich die Obercoolste. Also muss man ja auch mal ehrlich so sagen. Ja. Ne? Also so naiv, wie sie war und wahrscheinlich ich auch gewesen wäre, zum Glück hat mich keiner gefragt, ob ich P. Diddy kennenlernen möchte, hat sie die Einladung angenommen, ist in den Privatjet hat sich in den Privatjet gesetzt und ist dann nach New York geflogen, wo sie dann P. Diddy im Studio angetroffen hat. Da ist auch das Bild entstanden. Und es gab gerade so eine Aufnahmesession. Also es war auch alles so in Ordnung. Es war halt genauso, wie Harvey Pierre gesagt. Und meinte so, wir fliegen nach New York, du lernst ihn kennen, da ist gerade eine Session, du kannst dabei sein, dir das alles anschauen. Und so war es am Anfang auch. Und dann hat sie gesagt, wurde es komisch, weil er dann anfing zu sagen, ja komm, ne, setz dich auf meinen Schoß und so. Und da ist das Foto dann entstanden. Und dann haben sie angefangen, sie mit Drogen und Alkohol abzufüllen. Und sie sagt dann später vor Gericht, dass danach alles verschwommen ist. Und sie erinnert sich nur noch daran, dass P. Diddy sie in ein Badezimmer brachte, wo er sie über ein Waschbecken beugte und von hinten penetrierte. Und sie sagt auch ganz klar, dass sie dem Sex nicht zugestimmt hat. Sie hat sich wahrscheinlich auch jetzt nicht lautstark gewehrt oder Nein gesagt. Sie war wahrscheinlich gar nicht mehr dazu in der Lage, weil sie so unter Drogen und Alkohol stand. Und sie sagt, dass nicht nur P. Diddy sie in dem Badezimmer missbrauchte, sondern auch zwei andere Männer. Pierre und noch ein anderer Mann, dessen Namen sie nicht nennen möchte. Und alle drei haben sie in der Nacht zum Sex gezwungen. Und das Letzte, woran sie sich erinnert, ist, dass sie mit 17 Jahren in der Fötusstellung auf dem Badezimmerboden wieder aufgewacht ist. Und dann von Mitarbeitern von P. Diddy aus den Studios eskortiert wurde und zurück nach Michigan zurückgeflogen worden ist. Und das, also ich finde, das ist so heftig, das muss man mal kurz sacken lassen. Da sitzt ein 17-jähriges Mädchen auf dem Badezimmerboden liegend, völlig fertig, wurde gerade von drei Männern vergewaltigt und dann wird sie von Mitarbeitern eskortiert. Das heißt ja, also das zeigt ja einfach schon, dass das strukturell ist, das Ganze. Dass es Hintermänner gibt, dass es Menschen gibt in dem Umfeld von P. Diddy, die das Ganze unterstützen, die ihn schützen, die ihn unterstützen in dem, was er tut. Weil was bist du denn für ein Mensch, der dann ein 17-jähriges Mädchen vom Boden aufklaubt, raus eskortiert und in Privatjet setzt und sagt, vielen Dank, alles klar, ab nach Hause mit dir. Also da ist, ich weiß nicht, fehlen mir, wie man merkt, die Worte, da wird einem auch einfach anders und ja, ich werd einfach wahnsinnig wütend, wenn ich sowas erzählen muss.
Ja, zu Recht. Und deswegen ist es auch gerade so gut, dass das jetzt sehr, sehr große Wellen schlägt, dass dieser Fall oder all das, was P. Diddy vermeintlich getan hat, eben jetzt gerade immer mehr an die Öffentlichkeit gerät und immer mehr Menschen auch sich aussprechen und eben wehren und dass seine Verfehlung als Privatmensch, ich mache das jetzt genauso wie du, Fredi, weil es war immer sehr gut, hier einfach runterschmeißen, dass verschiedene Ermittlungen jetzt gerade laufen, du hast es ja eben schon gesagt, es sind am Ende jetzt vier Frauen, die sich schon gewehrt haben und ihn beschuldigen, des sexuellen Übergriffs und er, ich brauche diesen Klicker, Fredi.
Achso, warte, soll ich mal, ich klicke mal weiter?
Ja. Da haben wir nämlich ein Statement von P. Diddy. Er hat sich in den letzten Wochen, weil das Thema immer mehr Wellen schlug, hat sich schon zu Wort gemeldet über seinen Instagram-Account und sagt halt eben, also quasi übersetzt jetzt hier in dem Fall, in den letzten paar Wochen habe ich schweigend dagesessen und zugesehen, wie Menschen versuchten, meinen Charakter zu ermorden, meinen Ruf und mein Vermächtnis zu zerstören. Also er weist alle Anschuldigungen weiterhin von sich und ist auch, das sehen wir jetzt hier, die ganze Zeit in Miami. Ich habe jetzt hier auf meinem Zettel stehen, er ist gut gelaunt unterwegs. Auf diesem Bild sieht man das jetzt nicht unbedingt, aber ihm geht's gut. Das kann man so sagen. Er genießt seine Zeit und während eigentlich alles um ihn herum gerade zusammenbricht, versucht er, glaube ich, so ein bisschen sein Leben weiterzuleben. Und es gibt natürlich noch ein paar aktuelle Dinge, die wir schon am Anfang euch versprochen haben. Papa, möchtest du den Blitz ausmachen? Das ist ein bisschen irritierend. Vielen Dank. Mhm. Und vielleicht auch den Ton, den höre ich nämlich immer, wenn du ein Video startest. Vielen Dank. So. Danke. Danke, Papa. So. Es gibt eine Klage von Rodney Jones. Ich habe das eben schon gesagt, es gibt eben diese vier Frauen, die ihn schon beschuldigt haben und jetzt eben diese weitere Klage, die ist von Februar und Rodney Jones ist ein Produzent und Ex-Mitarbeiter von PDD und der hat eine 30 Millionen Dollar Zivilklage. Das sind umgerechnet ungefähr 38 Millionen Euro, damit wir einmal so die Hausnummer im Kopf haben, hat er vor einem Bundesgericht in New York eingereicht und hier geht es um Missbrauch, es geht um Vergewaltigung und eben dann auch diese Anschuldigungen, die ganz aktuell sind, Menschenhandel zum Zweck der sexuellen Ausbeutung. Und er, also Rodney Jones, gibt an, dass Diddy ihn auch sexuell belästigt und unter Drogen gesetzt haben soll. Er soll ihn auch vergewaltigt haben und bedroht haben. Und weiterhin sagt er, dass Diddy ihn genötigt habe, zahlreiche Prostituierte anzuwerben und dann zum Vergnügen von Diddy vor dessen Augen mit ihnen Sex haben sollte. Und diese Klageschrift, ich glaube, sie ist ungefähr 98 Seiten lang, also ultra, ultra lang. Ich glaube, ich habe das Foto vergessen. Das ist übrigens Rodney Jones. Sagt er auch, und da wird es dann auch wieder pikant, sagt er, dass Diddy natürlich durch seinen Ruf und durch seine Karriere, die er zurückgelegt hat, Zugang zu Künstlern, zu Musikern und internationalen Würdeträgern hatte, wie zum Beispiel dem britischen Royal Prince Harry. Und da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Aber all diese Menschen und diese bekannten Leute, die haben ihm natürlich so eine gewisse Legitimität verschafft oder verliehen. Also kann man sich ja auch vorstellen, wenn man dann irgendwie hört, okay, P. Diddy lädt ein und der schmeißt eine Party und da ist irgendwie das Who's Who der Szene, dann ist das natürlich irgendwie der Riesenshit und jeder möchte da irgendwie hingehen. Also er hat P. Diddy den Ruf erlangt, dass er eben einfach die besten Partys geschmissen hat. Man kann schon fast sagen berauschende Feste, weil bei diesen Festen soll es eben auch zu besagten Menschenhandel gekommen sein. Die Rede in dieser Anklageschrift, oh, du möchtest was sagen?
Nee. Ja?
Achso. Die Rede in dieser Anklageschrift ist auch von Sexorgien mit Prostituierten und teils minderjährigen Mädchen, die dann eben unter Drogen gesetzt wurden. Und das passt ja auch alles zu dem, was du eben schon geschildert hast von diesen drei Opfern, die sich schon gemeldet haben. Und Rodney Jones sagt auch, dass oder gibt dann ein konkretes Beispiel und sagt, am 2. Juli 2023 habe Diddy eine Party in einem seiner Häuser geschmissen in Kalifornien und unter den Gästen waren mindestens 5 Mädchen, die jünger als 16 waren. Und man habe genau diesen Mädchen, die eben minderjährig waren, man habe die gezwungen, Tequila zu trinken und dieser Tequila habe Ecstasy enthalten. Also schön auch wieder unter Drogen gesetzt, um sie gefügig zu machen. Und er sagt weiter auch das noch, dass Diddy seine Anwesen in L.A., in Miami und in New York mit hunderten geheimer Kameras gespickt haben soll. Und das schließt ja auch schon wieder so ein bisschen den Kreis von dem, was du eben auch schon erzählt hast, dass eben diese Menschen oder die Opfer dann auch dabei gefilmt wurden. Aber auch natürlich die Täter, sage ich jetzt mal, um etwas gegen die in der Hand zu haben. Ja. Und auch das ist irgendwie schon wieder, das erinnert auch wieder an Epstein vor allem, an Jeffrey Epstein, dass die dann eben Videos davon machen, um am Ende die erpressen zu können, um irgendwie die Macht über die zu haben, falls irgendwas passiert, dass sie halt eben sagen können, pass mal auf, ich habe das Video von dir, du sagst jetzt lieber gar nichts.
Ja.
Also, als wäre das nicht genug, spricht er dann auch noch von einer Schießerei, bei der Diddy und einer seiner Söhne, Justin, beteiligt gewesen sein sollen. Dabei sei ein Mann blutend zusammengesackt und Diddy habe Rodney Jones damals gebeten, die Polizei anzulügen. Also auch hier hat er sich wieder versucht, irgendwie so rauszuschlingeln und seinen Weg, dann einfach ungeschoren davon zu kommen. Und diese Klage, sagt man, wiegt bisher am schwersten, einfach auch, weil Rodney Jones angibt, Beweise für Diddys mutmaßliche sexuelle Ausbeutung von diesen ganzen Frauen zu haben. Die Anwälte weisen das zurück und bezeichnen Rodney Jones als Lügner. Also da bleibt jetzt abzuwarten, wie das weitergeht. Das wird jetzt eben weiter verhandelt und ist quasi ongoing. Es gibt eine weitere Entwicklung natürlich weiter noch. Und zwar ist das die Hausdurchsuchungen, muss man ja schon fast sagen, die Ende März passiert sind. Da sind Ermittler vom US-Heimatschutzministerium, das ist vergleichbar mit unserem Innenministerium, die sind eben für die Sicherheit des Landes verantwortlich. Und die haben Ach, danke schön. Didis Villen in Los Angeles, da sieht man die, das ist so ein Riesending. Das ist, ich habe irgendwo die Zahl stehen, sage ich euch noch gleich. Auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel wert, das Haus. Und die haben eben diese ganzen Villen auseinandergenommen, kann man schon fast sagen. Der Grund ist eben die bundesweite Ermittlung gegen P. Diddy wegen den Menschenhandelvorwürfen. In dieser Zeit war P. Diddy in Miami und hat sein Leben genossen. Sein Anwalt hat danach irgendwie versucht, für ihn aufzuräumen und hat eben gesagt, es gäbe keine Rechtfertigung für diese exzessive Machtdemonstration und Feindseligkeit der Behörden.
Ja, du hast mir doch erzählt, und das finde ich auch so, das finde ich auch so Wahnsinn. Du hast mir irgendwann mal geschrieben, super Freddy, es gibt hier Fotos von P. Diddy, wie der auf dem Boot ist und Leuten so ein Herz schickt. Mhm. Also währenddessen, während das Ganze passiert, ist der halt wirklich, ja, man hat so den Eindruck, dass der überhaupt nicht davon beeindruckt ist.
Ja, weißt du, glaube ich auch, also Vermutung jetzt nur, aber weil er halt in der Vergangenheit ja auch immer davon gekommen ist. Und er denkt sich jetzt ja ganz ehrlich, ich habe das Geld, ich habe die Macht, ich kenne die richtigen Leute, ich habe super top Anwälte und wer will mir irgendwas... Also mir kann ja nichts passieren.
Ja, er fühlt sich wahrscheinlich noch sehr unantastbar. Ne?
Genau, da komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, weil auch das irgendwie wieder sich so ein, wie so ein roter Faden durch eben diese Machtstrukturen und dieses David gegen Goliath ist ja dann auch irgendwo am Ende wieder, weil er ist halt derjenige, der irgendwie die richtigen Leute kennt und die Menschen, die sich gegen ihn wehren, haben das halt einfach alles meistens nicht, ne? Sein Anwalt sagt weiterhin, das wäre eine Hexenjagd und es wären alles unbegründete Anschuldigungen. Und das waren am Ende zwei getrennte und sehr, sehr groß angelegte Razzien. In L.A. kamen die Agenten mit diesen Panzerfahrzeugen, die ihr hier seht. Also das war ein Riesending. Und ich weiß auch noch, dass wir auf der Arbeit, als das losging, waren alle so, oh mein Gott, was passiert da? Weil die sind da wirklich angerollt gekommen, haben die ganzen Straßen gesperrt. Die Anwohner, die dann in der Nähe wohnen, konnten nicht mehr aus ihren Häusern oder konnten nicht mehr mit den Autos weiter da rumfahren. Und die kamen mit Hubschraubern, die kamen bewaffnet in Tarnkleidung. Also die haben ein Riesending daraus gemacht. Wahrscheinlich auch, um zu demonstrieren, dass sie halt eben jetzt das nicht mehr so dulden, was der da macht. Ne? So. Es wurden ein paar Menschen dann auch aus seinen Häusern geführt, unter anderem seine Söhne Justin und Christian. Und das fand ich interessant, nämlich sein Sohn Christian ist auch wegen sexueller Belästigung und Zufügung seelischen Leids von einer Frau angeklagt wurden. Es geht um einen Vorfall aus 2022, also es ist jetzt ganz aktuell auch hochgekommen, dass der Sohn von P. Diddy auf der Yacht seines Vaters eine Frau halt eben sexuell belästigt haben soll.
Ja, ich kann mir natürlich auch vorstellen, dass er sich das von seinem Vater abgeguckt hat, ne? Also warum sollte P. Diddy auf einmal nicht mehr solche Partys schmeißen und wenn er auf einer Yacht ist, sich dann da schöne Frauen einladen und dann seinen Sohn da ranführen, der hat es wahrscheinlich auch nicht anders gelernt.
Ja, schrecklich einfach nur. Also das ist irgendwie, da musste ich so kurz innehalten, weil ich so dachte, das kann doch nicht wahr sein, dass jetzt auch der Sohn irgendwie so sowas absurd macht. Ja. Aber das bleibt natürlich auch abzuwarten. Also diese Klage wird dann sicherlich und hoffentlich auch bald verhandelt. Am Ende kann man sagen, dass vor allem das Anwesen in L.A. komplett auseinandergenommen wurde eigentlich. Also es sah aus, als hätte ein Tornado da eingeschlagen. Alle Schränke wurden irgendwie auseinandergenommen. Es gab zerlegte Möbel, die Elektronik wurde demoliert, einfach weil die Ermittler eben versucht haben, etwas zu finden. Man weiß jetzt noch nichts Näheres. Die haben danach gesagt, sie bleiben weiter dran und sobald es Ergebnisse gibt, wird das auch an die Öffentlichkeit getragen. Ich habe es ja eben schon erwähnt. Es gab natürlich auch Aufruhr wegen dieser Klageschrift, weil halt eben bekannte Menschen wie eben Prince Harry da auch genannt wurden namentlich. Und
ich finde diese Fotos, ne? Die machen mich auch ein bisschen fertig. Ja.
Wir sind hier Kanye West.
Ja. Geil.
Dann Prince Harry in der Mitte und P. Diddy eben ganz rechts. Und es ist so, dass er wohl auf diesen Partys halt eben auch öfters unterwegs war. Und in der Anklageschrift heißt es, dass P. Diddy eben Zugang zu diesen Promis halt gehabt hat und sich mit denen geschmückt hat eigentlich. Am Ende kann man es gar nicht anders sagen. So wie es ja meistens bei den Royals ist, oder was heißt meistens eigentlich immer, die äußern sich natürlich nicht zu solchen Sachen. Und so ist es jetzt auch in diesem Fall, dass Prince Harry halt schweigt.
Ja, aber Harry ist schon verdächtig häufig auf irgendwelchen komischen Partys unterwegs, wo er eigentlich nicht sein sollte, ne? Oder in Kostümen, die er nicht anhaben sollte.
Also das stimmt.
Also Prince Harry hat sich wenig Gedanken gemacht, glaube ich. Obwohl, jetzt ganz, oh Gott, jetzt wird es nur krasser Schlenker. Ich habe mal, als ich mal in London für RTL gearbeitet habe, habe ich mal mit einem Kameramann zusammengearbeitet, der einen Doku-Film über Prinz Harry gemacht hat. Und der Mann hat mir gesagt, Prinz Harry ist nicht so schlau. Also vielleicht ist es auch einfach, hängt es damit zusammen, dass einfach, er schaut auch nicht so intelligent aus.
Ja, der war wahrscheinlich aber auch betrogen in dem Fall, so wie alle auf dieser Party. Wir wissen es nicht, das sind Vermutungen, wir machen weiter. Es gibt noch weitere Namen natürlich, weil Didi, das haben wir eben auch anfangs schon gesagt, er hatte einfach Verbindung überall hin. Also er war für den Erfolg vieler Sänger und Künstler irgendwie verantwortlich oder hat so ein bisschen da mitgemischt, zum Beispiel auch bei dem R&B-Sänger Usher. Der lernte P. Diddy mit ungefähr 13 Jahren kennen. Da sehen wir einen jungen Usher auf der linken Seite. Und er galt jahrelang als P. Diddys Schützling und hat auch eine Zeit lang mal bei ihm zu Hause oder beziehungsweise in New York gelebt. Und später wird Usher dann erzählen in Interviews, dass sich, ich zitiere, merkwürdige, verrückte und wilde Dinge auf P. Diddys Partys abgespielt hätten. Er ist aber nie so wirklich weiter ins Detail gegangen. Er sagt nur, dass er es damals nicht wirklich verstanden habe, was da genau passiert ist. Und dann wird er dann doch nochmal ein bisschen konkreter, nämlich 2004, als er dem Magazin Rolling Stone ein Interview gab. Ein Interview gab und sagt eben, dass P. Diddy ihn als Jungen in eine ganz andere Art von Scheiße eingeführt habe. Er sagt, es waren immer Mädchen da. Man öffnete eine Tür und sah jemanden, der es trieb. Oder mehrere Leute in einem Raum, die eine Orgie feierten. Man wusste nie, was passieren würde.
Aber was würdest du, also ich meine, Usher, was soll er machen in der Situation, ne? Also
ja, gar
nichts.
Junge,
du kannst nichts machen, du willst Karriere machen, du willst groß rauskommen. P. Diddy ist derjenige, der es dir ermöglicht und du hast, glaube ich, echt irgendwann bist du an so einem Punkt, wo du zwei Möglichkeiten hast. Entweder du deckst auf, was das für ein Arschloch ist und was der da macht und dann kannst du deine Karriere an den Nagel hängen und du wirst wahrscheinlich nie wieder irgendwo auch nur ansatzweise Musik machen. Oder du guckst halt weg, ne? Und dann baust du so eine Karriere auf, wie Usher es getan hat, wie J-Lo es getan hat. Und das ist, das ist schon Wahnsinn, ne? Das muss man sich einfach mal kurz überlegen, was die alles wissen und wo die überall die Augen zugemacht haben, um selber erfolgreich zu sein.
Ja, das merkt man auch in dem nächsten Beispiel, nämlich da geht es um Justin Bieber und P. Diddy. Also das sind jetzt wirklich einfach nur so ein paar Beispiele. Ein ganz junger Justin Bieber, der auch jetzt gerade wieder so ein bisschen in diesem Fall in die Schlagzeilen gekommen ist, weil es ein Video aus 2009 gibt, was im Umlauf war, jetzt die letzten Tage auch. Auf diesem Video war Justin ungefähr 15 Jahre alt, also sehr, sehr, sehr jung und P. Diddy damals 40. Also auch hier merkt man alleine wegen des Alters schon auch dieses Machtverhältnis, was einfach gar nicht stimmt. Und auf dem Video sieht man, wie P. Diddy Justin auf die Schulter klopft und sagt, wo wir abhängen und was wir tun, können wir nicht wirklich verraten, aber es ist definitiv der Traum eines 15-Jährigen. Ich habe nicht die rechtliche Vormundschaft für ihn, aber für die nächsten 48 Stunden ist er bei mir. Und diese Sätze hat man natürlich früher schon mitbekommen, aber die stehen heute in einem komplett anderen Licht, wenn man sich so überlegt, was auf diesen Partys und rund um P. Diddy passiert ist, kann man sich natürlich vorstellen, dass auch der kleine Justin, der 15-Jährige, auch damit irgendwie mitgenommen wurde. Und dann gibt es ein Video, was nur ein Jahr später dann aufgenommen wurde und das zeigt die beiden eben nicht mehr so harmonisch. Ich zeige jetzt schon mal noch das nächste Bild. Auch da sieht man Justin, er ist ein bisschen älter, aber auch da sieht man schon wieder so, P. Diddy ist einfach so allgegenwärtig und irgendwie, er ist, ja, er hat halt die Macht, ne? Er ist derjenige, der die Connections hat und hat auf diesem Video, was dann eben ein Jahr später aufgenommen wurde, die beiden, was sie zeigt, wo sie nicht mehr so harmonisch sind, da hört man auf dem Ton, dass P. Diddy einen sehr harschen Ton Justin Bieber gegenüber hat und wirft ihm vor, ihn nicht mehr angerufen zu haben und fordert ihn auf, sich anders zu verhalten. Und Justin merkt man dann auch, der wirkt super eingeschüchtert, der stottert so ein bisschen, scheint nicht wirklich Antworten darauf zu finden und man merkt einfach, wenn man sich dieses Video anguckt, dass er einfach Angst hat und total Respekt, aber keinen guten Respekt, sondern halt wirklich so ehrfürchtig versucht, aus dieser Situation rauszukommen.
Ja, was ich mir auch, ist auch wieder jetzt wilde Spekulation und Küchenpsychologie, aber Justin hatte ja dann auch irgendwann mal so einen extremen Zusammenbruch, ne? Und hat er dann auch das mit Hailey, das war ja so heaven sent und er klammert sich ja immer vermeintlich immer sehr, sehr, sehr an sie. Und vielleicht sind das ja auch alles Gründe, die er dann in seinen jungen Jahren, in seiner Karriere miterleben musste, wo er weggucken musste, wie auch immer, die ihn dann so geprägt haben, dass er dann das irgendwann auch einfach aus ihm rausgebrochen ist, wo er dann wirklich fast der ganzen Musikszene den Rücken zugekehrt hat, weil er ja nicht mehr konnte, und komplett emotional einmal zusammengebrochen ist. Und das, also das waren, wie gesagt, nur meine Gedanken dazu, dass vielleicht das ja dann doch da irgendwie mit zusammenhängt, ne?
Ja.
Aber da gibt es auch keine näheren Infos zu.
Mm-mm. Er hat sich auch nicht geäußert. Das wird er wahrscheinlich auch nicht tun, eben weil er natürlich auch einfach sich nicht mit diesem, ja, mit diesem mächtigen Mann anlegen möchte. Was kann man ja auch irgendwo nachvollziehen. Eine Person, die es aber getan hat, öffentlich jetzt auch, war Kesha. Die eine oder andere von euch wird sicherlich ihren Song TikTok kennen. Der ist aus dem Jahr 2010 und sie ist ganz aktuell auf dem Coachella-Festival in Amerika aufgetreten. Und in diesem Song TikTok, im Originaltext, heißt es Wake up in the morning feeling like P. Diddy. Das war damals und das war natürlich ein Kompliment. Man wacht auf und fühlt sich so mächtig und so toll wie P. Diddy. Und diesen Songtext hat sie jetzt verändert und hat halt eben gesagt, ich wache morgens auf und denke, scheiß auf P. Diddy. Und das hat sie vor der ganzen Menge gesungen und alle haben gejubelt. Und da merkt man alleine schon deswegen, dass dieses Bewusstsein heutzutage ein anderes ist, dass die Leute irgendwie sich öffentlich dann doch wehren und aussprechen und solidarisieren, was natürlich ultra wichtig ist. Genauso hat es auch diese Frau getan in der Mitte, das ist Eva Ries. Die Fredi hat sie eben auch schon angesprochen, das ist eine Musikmanagerin, die jahrelang den Wu-Tang Clan auch gemanagt hat und sie kannte P. Diddy persönlich. Und das Interview, ich versuche es jetzt kurz zu halten, weil wir sind schon knapp in der Zeit. Sie spricht eigentlich das aus, und deswegen erwähne ich es, was alle sich schon mehr oder weniger gedacht haben. Und sie beschreibt P. Diddy auch wirklich sehr, sehr gut. Sie hat ihn nämlich Ende der 90er kennengelernt. Deswegen hat sie auch ganz guten Einblick, was das angeht. Sagt, er habe immer eine charmante Art an sich gehabt. Aber es war auch schon früher klar, dass er auch eine ganz andere Seite hat. Er sei nämlich genau der Typ Mann, der glaube, unverwundbar zu sein und alles machen zu dürfen. Und das kennen wir aus so vielen verschiedenen Ecken, also wirklich, wir haben es eben ja schon erwähnt, es gibt Harvey Weinstein, es gibt Jeffrey Epstein, es gibt R. Kelly und das sind, die Liste ist so unfassbar lang, das sind jetzt nur ein paar Protagonisten, die auch schon den Weg in unsere Folgen gefunden haben und ich kann euch sagen, wir haben eine To-Do-Liste mit irgendwie Folgen, die wir machen wollen, die ist unendlich lang und da geht es ganz oft eben genau um diese Themen, auch um diesen Machtmissbrauch und irgendwie wird dann klar, während man da so drüber nachdenkt und wenn wir auch recherchieren und darüber reden, diese Männer kommen irgendwie ja dann doch immer wieder davon, so ein bisschen. Mhm. Ja, also so wie jetzt auch in P. Diddys Fall bis jetzt, könnte man ja hoffentlich sagen. Und irgendwie ist es halt immer so schlimm, dass man mitbekommt, dass die Opfer sich halt einfach entweder viel zu spät wehren. Und da habe ich mich dann auch gefragt, wie kann das eigentlich sein? Und das sagt Eva Ries eben auch, das ist einfach das Bewusstsein der heutigen Zeit. Das ist ein anderes, gerade mit diesem Hashtag MeToo und mit dieser ganzen Bewegung, die damit einhergeht, dass sich das Bewusstsein total verändert hat, was gut ist. Damals hatten Opfer einfach kaum bis gar keine Chancen und haben sich gar nicht erst in der Lage irgendwie gefühlt, dagegen anzugehen und heute ist das was anderes und natürlich auch klar, je mehr Leute sich melden, desto eher fühlst du dich sicherlich auch ermutigt, wenn du auch davon betroffen bist, dass du dich auch meldest. Und so sagt es Eva Ries auch, dass sie sich vorstellen kann, dass dieser Fall noch viel, viel, viel größer wird, dass da noch viel mehr Opfer zutage kommen und sich hoffentlich dann auch wehren werden. Und eine Sache, die sie auch noch sagt über P. Diddy, die ich sehr bezeichnend fand, sie nennt ihn ein Chamäleon. Und das hat Fredi eben im Intro auch schon erwähnt. Er ist auf der einen Seite ein sehr krasser Gangster eigentlich, rough und tough und kennt genau die richtigen Leute. Er hat die Verbindung ins kriminelle Milieu. Und auf der anderen Seite ist er ein riesen Gentleman, der eben die Verbindung zu der feinen Szene hat, der genau im richtigen Moment mit den feinen Menschen irgendwie essen geht und damit demonstriert, dass er halt eben, so wie jetzt, sagen wir mal mit Prince Harry, einfach auch gute Leute kennt und eben diesen eleganten Weltenwechsel beherrscht. Und genau das ist eben in dem Fall das Problem und das macht ihn so mächtig und so angsteinflößend natürlich für die Opfer. Und dieses kriminelle Milieu, in dem er sich auch bewegt, ist natürlich auch, die wenden dann halt eben die Gewalt an. Er macht es ja nicht selbst. Er hat dann genau die Leute, irgendwelche Menschen, die er anheuert, die dann die Scheißarbeit für ihn tun. Und er sitzt im Hintergrund und denkt sich so, okay, mir kann nichts passieren.
Ja, allein aus der Vergangenheit von seinem Vater, ne? Also ich meine, er wird sie alle von früher kennen. Da gibt es bestimmt irgendeinen Onkel, Großonkel, irgendeinen Nachbarn, der mit irgendwas mal verwickelt war. Dann sagt er, komm, weißt du was, ich hole dich aus dem Knast raus und dann hat er die ja schon alle in der Hand. Also ich will gar nicht wissen, was der für eine Armada da hat, die dann den Trigger für ihn ziehen sozusagen und dass er das gar nicht machen muss. Ich finde übrigens dieses Bild von Eva Ries, ich finde das großartiges Bild. Ich finde das so Wahnsinn, diese Frau, sie ist unscheinbar, ne? Aber sie hat wirklich mit den großen, großen Musikern zusammengearbeitet, mit den Rolling Stones, mit Kurt Cobain. Die hat Kurt Cobain mal wirklich ans Bein gepisst, weil sie richtig sauer auf ihn war, dass er später in Interviews über sie gesagt hat, ey, die Frau ist Rock'n'Roll und die steht da und macht so ein Thumbs up. Also ich finde die irgendwie,
die ist cool.
Ich finde die auch herrlich. Und Nina, ich weiß nicht, aber ich glaube, ich würde mal noch zu einem anderen Musiker kommen.
Mach das mal. Ich glaube, wir sind schon krass über der Zeit.
Ja, aber die Zeit nehmen wir uns jetzt. es gibt ja, du musst einmal so.
Ja?
Einmal klicken. Ja.
Aha.
Was Nina ja auch anfangs gesagt hat, was so schön ist an dieser Folge ist, dass es ja wirklich bezeichnend für Dark Secrets ist und dass so viele Namen in dieser Folge stattfinden, über die wir schon gesprochen haben. Und einer, weswegen wir diesen Podcast gestartet haben, ist R. Kelly. Wir haben ihm unsere erste Folge gewidmet. Ich würde sie heute anders machen, aber ist egal. Sie bleibt bestehen, weil R. Kelly ist wirklich einfach das, was ihm vorgeworfen wird, macht einen sprachlos, und zwar sexueller Missbrauch, Pädophilie, Drogen, organisierte Kriminalität, Kidnapping, Zwangsarbeit. Und das sind alles Begriffe, die in der Anklageschrift stehen. Ne? Die habe ich mir nicht ausgedacht, das steht da. Und frühere Vertraute von R. Kelly berichten von einer Art Sekte. Also der Mann hat Frauen, die Fans waren, in Vororten von Chicago und Atlanta gefangen gehalten. Er hatte da also Häuser und hat die Frauen dahin bringen lassen. Wahrscheinlich ähnlich wie das eine Mädchen zu P. Diddy gebracht worden ist, hatte dann jemanden losgeschickt und hat gesagt, es gab mal so eine Szene, da ist er mit seinem Manager oder mit einem Handlanger durch ein Shoppingcenter gegangen und hat ein junges Mädchen gesehen, das er heiß fand. Und ist dann weitergegangen und hat dann seinem Handlanger gesagt, hier, die finde ich super, geh mal zu ihr und sag, dass ich sie kennenlernen will. Und sie hat sich natürlich darauf eingelassen und wurde dann von ihm weggesperrt. Jahrelang hat sie dann mit ihm in einem von seinen Häusern in Chicago und Atlanta gewohnt, beziehungsweise wurde von ihm gefangen gehalten, wie man später dann erfahren hat. Und R. Kelly hat alle Aspekte ihres Lebens, also nicht nur von dieser Frau, sondern von den Frauen kontrolliert, einschließlich ihrer Ernährung, der Kleidung, der persönlichen Hygiene. Er zwang die Frauen zu sexuellen Handlungen mit ihm untereinander und auch mit anderen Männern oder mit anderen Personen. Und sie wurden auch angewiesen, ihre Handys abzugeben. Das heißt, sie hatten auch gar keine Chance mehr, irgendwann Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Und in der Doku Surviving R. Kelly gibt es eine ganz verzweifelte Mutter, die einfach beschreibt, wie sie 3 Jahre lang ihre Tochter nicht erreichen konnte und sie nicht wusste, was mit ihrer Tochter ist. Und diese Tochter wurde von R. Kelly festgehalten und in eine Abhängigkeit gebracht. Diese Frauen wurden Babys genannt. Und sie mussten ihn als Daddy ansprechen. Und wie ich gerade sagte, das war halt alles mit Hilfe von Managern, Bodyguards, Chauffeuren und Assistenten. Also auch wieder dieses ganze strukturelle System, was wir bei P. Diddy jetzt auch gesehen haben. Und er hat nicht nur 20 Frauen und Mädchen für illegale Sexualakte rekrutiert und missbraucht, sondern jetzt auch nach neuesten Entwicklungen 2 minderjährige Jungen. Und diese Opfer wurden geschlagen, eingesperrt, eingeschüchtert und dann natürlich auch finanziell unter Druck gesetzt. Und eines seiner ersten mutmaßlichen Opfer ist die Sängerin Alaya, kennt ihr bestimmt auch. Und was ich da so, das ist auch schon wieder so irre eigentlich, die beiden haben geheiratet 1994, da war Alaya 15. Er war über 30 und dann haben wieder irgendwelche Manager oder Handlanger von ihm die Heiratsurkunde gefälscht, dass da 18 steht, damit die beiden heiraten können. Also allein die Tatsache, dass das durchgegangen ist, dass das Menschen mitgemacht haben, auf jeden Fall, ihr merkt, das ist nicht so einfach gemacht und du brauchst diese Struktur dahinter, um solche Sachen zu tun, und R. Kelly hat das wirklich eiskalt ausgenutzt, und deswegen die Bundesanwälte von Illinois beschreiben ihn als sadistisch, ein serienmäßiger Sexualstraftäter, der wirklich eine ernste Gefahr für die Gesellschaft ist, und deshalb sitzt er wirklich völlig zurecht für die nächsten 30 Jahre in Chicago hinter Gitter. Und R. Kelly war für mich aber auch dieser Fall, der so viel Mut gemacht hat, dass wenn die Opfer mal sprechen, dass die Bösen weggesperrt werden. Und du warst richtig so, endlich, endlich. Dieser Mann wird nie wieder auf freien Fuß kommen. Bis heute. Nina, bis heute dachte ich so, die Bösen, die werden weggesperrt. Und dann kam heute die Breaking News von Harvey fucking Weinstein, mit dass in, das Urteil in New York gegen ihn aufgehoben worden ist. Ja, dass er das alles gar nicht gemacht hat. Aber Nina, du hast mir das geschickt. Warum? Also was ist da passiert heute?
Also tatsächlich geht es jetzt darum, dass sie sagen, dass dieses Urteil, was gesprochen wurde in New York, das hat Verfahrensfehler, gibt es da. Und deswegen wird das jetzt alles nochmal neu aufgerollt. Er sitzt weiterhin hinter Gittern wegen eines anderen Vergewaltigungsfalls für weitere, ich glaube, 16 Jahre. Also von daher ist er erstmal noch bestraft, zum Glück. Aber ich glaube, das ist eher das Problem, dass jetzt, wenn das wieder neu aufgerollt wird, müssen auch die Opfer, die damals schon gesprochen haben, weswegen es zu der Verurteilung ja eigentlich kam, die müssen sicherlich sich dann noch mal vor Gericht irgendwie melden, müssen dieses ganze Trauma, was sie schon mal irgendwie verarbeitet haben, jetzt müssen sie dann noch mal alles aufrollen. Und ich glaube, das ist eher so ein bisschen das, was gerade so bitter schmeckt, weil eben das ja das ist, warum man denkt, meldet man sich überhaupt, geht man diese Tortur durch und macht sich komplett nackt und in solchen Fällen ja dann vor allem vor der Öffentlichkeit, da wird ja wirklich auf die intimsten Sachen deines Lebens irgendwie drauf eingegangen und du befindest dich in diesem Machtgefälle, du hast diese Rolle David gegen Goliath, hast eh schon total Angst, dass du wahrscheinlich eher verlierst als gewinnst, weil dieser Mann oder dieser Mensch dir gegenüber viel mächtiger ist, viel reicher, er hat die Mittel finanziell und kann dich eigentlich klar machen und dann traust du dich schon, dich dagegen zu wehren und dann wird es auf einmal in Frage gestellt, ja schon fast, und du musst eventuell nochmal dich da irgendwie hinstellen und ich glaube, das ist einfach ein scheiß Zeichen für Menschen, die den Mut fassen, sich da irgendwie zu wehren und zu melden, was die ganze Sache sicherlich jetzt gerade nicht leichter macht, weil eigentlich kann man ja schon fast sagen, eigentlich hatte ich hier auf meinem Zettel stehen, dass es eigentlich besser geworden ist und irgendwie diese Angst und diese Konsequenzen und diese vielleicht, dass man irgendwie das Gefühl hat, man wird in der Öffentlichkeit zerrissen, weil es gibt so viele Fälle, wir könnten jetzt hier wirklich einen riesen Fass aufmachen, auch Beispiel Rammstein, die ganzen Vorwürfe, auch da war es für die Frauen, die gesprochen haben und sich gemeldet haben, nicht einfach und auch denen wurde nicht direkt geglaubt und immer wurde alles irgendwie hinterfragt und du bist halt einfach eine kleine Maus gegen so einen riesen einflussreichen Menschen und irgendwie hat sich das so ein bisschen gebessert, durch MeToo auch und durch dieses Bewusstsein, was heutzutage in den Menschen irgendwie steckt und dann kommt wieder sowas, das ist so ein kleiner Rückschlag, wo ich mir denken oder vorstellen könnte, dass wenn man davon betroffen ist, halt eben einem der Mut wieder so ein bisschen genommen wird.
Ja. Also ich finde es grundsätzlich ja wichtig und auch richtig, ne, dass man schon auch mal genau nachfragt, wie ist das alles passiert und dass man schon auch, wenn Frauen sich melden, dass dem wirklich auf den Grund geht. Also dass man nicht das nicht einmal akzeptiert, aber ich finde, dass jetzt auch in diesem Fall mit Weinstein, du hast ja gerade gesagt, Verfahrensfehler bedeutet ja nicht, dass er es nicht getan hat, sondern dass einfach die Anwälte der Opfer Fehler gemacht haben und er deswegen verurteilt worden ist. Und der einzige Grund, den ich mir jetzt mit unserer schnellen Recherche heute noch zusammengereimt habe, die Tatsache, dass das möglich war, diese Verfahrensfehler zu finden, ist ja auch, weil dieser Mann so viel Geld hat, über Jahre die besten Anwälte, die es in diesem Fall gibt, Uncle Benny unter anderem, ja, zu bezahlen, um diese Verfahrensfehler zu finden. Also jeder Normalsterbliche, sage ich jetzt mal, hat ja keine zig Millionen, die er aufwenden kann. Das heißt, die Opfer, die sprechen und diesen Mut finden, gehen ja zum einen ein, dass dieses Stigma nie wieder loswerden. Also ich stelle mir das auch gerade auf der Arbeit vor.
Ja, klar.
Ja? Also du kannst ja, du musst ja den Arbeitsplatz wechseln. Du kannst ja da nicht mehr da arbeiten. So gefühlt. Außer du hältst das aus. Ich würde es nicht aushalten können, wenn jeder das über mich wüsste. Ich würde es wahrscheinlich die Stadt irgendwie umziehen. Das heißt, das gehen sie ein. Dann, dass die ganze Welt, das ganze Breitrete dich immer wieder in Frage stellt. Dein größtes Trauma und vielleicht im schlimmsten Fall zweifelst du vielleicht selber noch an dir, weil das 20 Jahre zurückliegt und du denkst, ach du Scheiße, okay, warte mal, wie war das dann nochmal? Ja, hat er denn jetzt und wie, habe ich meine Hand oder habe ich nicht? Also es ist ja so zermürbend und dann gehen sie auch noch das Risiko ein, also mit den ganzen Geldern, wie sollen das bezahlen? Also viele, wenn du es nicht gewinnst, natürlich gibt es Förderungen, um dir da irgendwie dich da zu unterstützen, aber im schlimmsten Fall bist du auch noch pleite. Also es ist wirklich mutig von diesen Frauen, weil daraus, als Gewinner daraus zu gehen, ist einfach nicht immer sehr wahrscheinlich, was wahnsinnig, wahnsinnig traurig ist. Und was ich halt immer so schlimm finde, und ich liebe unseren Podcast, aber was ich auch so schlimm an unserem Podcast finde, ist, dass wir einfach feststellen, wie klein diese Welt ist von diesen Männern, die die Macht missbrauchen. Wir haben ja jetzt allein in diesem Fall haben wir über R. Kelly gesprochen, P. Diddy gesprochen, wir haben über Weinstein gesprochen, wir haben über Epstein gesprochen, ja, und es kann ja nicht sein, und es kann ja auch kein Zufall sein. Also wenn es ist mir zu häufig und es ist mir zu wiederkehrende Muster, als dass man den Opfern irgendwann nicht mehr glauben kann. Und wir haben auch mal eine Folge über Marilyn Manson gemacht und wir werden auch sicherlich noch eine Folge über Rammstein machen. Aber zu Rammstein muss man einfach sehr, sehr, sehr aufpassen, weil die Verfahren laufen, wie gesagt, noch und da müssen wir dann irgendwann mal mit genügend Abstand uns da mal rantrauen.
Genau,
an das Thema.
Wir haben eine Sache. Normalerweise, also wir sind jetzt hier gerade so richtig in unserem Podcast-Flow. Wir diskutieren am Ende immer und bringen dann so ein bisschen unsere eigene Meinung rein. Eigentlich wollten wir euch einladen, mit zu diskutieren, wenn ihr Lust habt. Ja. Das haben wir jetzt verpasst, diesen Moment. Aber trotzdem, wenn ihr irgendwie irgendwas habt, eine Meinung dazu, dann bitte meldet euch. Wir finden das ganz interessant und schön. Aber ihr müsst natürlich nicht. Es ist jetzt keiner genötigt, sich bitte fühlen, dass wir jetzt hier alle reden. Und noch eine andere Sache wollten wir auch verkünden, ne?
Ach so, oder? Ja. wir finden jetzt wöchentlich statt.
Genau. Wir machen noch mehr Folgen.
Wir machen mehr. Es macht im Moment wirklich wahnsinnig viel Spaß mit euch. Und da auch nochmal großes Dankeschön an euch, dass ihr heute hier seid, dass ihr uns so, so fleißig hört. Auch bei Instagram so fleißig mit uns diskutiert. Ganz tolle Themenvorschläge immer mit einbringt. Es macht total viel Spaß. Wir haben schon das Gefühl, dass wir so eine kleine Family sind und danke, dass ihr bei unserer ersten Live-Show dabei wart und uns da so gut durchgeführt habt. Also es war, hat sehr, 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 sehr viel Spaß gemacht und hoffentlich gibt es vielleicht noch ein paar Shows und wenn nicht, ist auch nicht so schlimm. Aber wir freuen uns einfach weiter, Podcasts für euch zu machen und alles, was wir erleben dürfen, dürfen wir dank euch erleben. Also daher nochmal vielen, vielen Dank an euch.
Und trotzdem, wenn ihr irgendwie eine Meinung habt zu dem Fall, also erstmal das letzte Bild, können wir das auch voll gerne gleich bei einem Bierchen, bei einem Weinchen noch weiter diskutieren.
Also dann.
Es ist so schön, dass ihr alle da wart. Oder immer noch seid natürlich. Und bitte bleibt da noch ganz, ganz lange. Wir freuen uns.
Ja, und wir müssen noch ein Foto machen, Nina. Ich möchte unbedingt dieses Foto von der Bühne und das dann irgendwie alle, dass man sich sieht. Sollen wir das mal probieren?
Versuchen wir. Bitte bleibt einfach alle so sitzen, nicht bewegen. Und wir versuchen es. Versuch mal gerne. Und soll ich euch mal was verraten? Ich muss schon wieder pipi.